Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Wenn ihr bei YouTube mit dabei seid, dann seht ihr, dass wir hier gerade zu dritt sitzen. Wir haben nämlich eine Gästin am Start. Möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Amira, ich komme aus Leipzig und ich bin dort tätig als Ergotherapeutin und ADHS-Coach für Erwachsene. Und eine sehr gute Freundin von euch.
Ja.
Genau, und wir wollen deshalb heute die Gunst der Stunde nutzen und ein bisschen über ADHS sprechen. Und zwar geht es in der heutigen Folge über ADHS bei Erwachsenen. Mhm. Wir werden nächste Woche aber auch noch das Thema ADHS bei Kindern aufgreifen. Wir haben eure Fragen gesammelt und ich würde sagen, wir starten vielleicht erstmal mit persönlichen Geschichten, weil wir sind auch alle betroffen mit ADHS. Wollt ihr einmal kurz eure Diagnosewege so erzählen, wie alt ihr wart, als ihr die Diagnose bekommen habt und was das so mit euch gemacht hat bis dahin?
Ja, voll gern. Also bei mir war es so, dass ich erstmal mit, weiß ich nicht, wie alt war ich, mit 28 oder so, ja, relativ spät überhaupt. Also ich habe auch im Jugendalter immer mal irgendwie so gehört, ADHS, ja, auch immer mal, mir wurde auch gesagt, ja, du hast doch bestimmt ADHS, und dann habe ich mal irgendwann gegoogelt und nur so, ja, nee, also so, wenn du googelst und da so drei Stichpunkte zu ADHS sind, dachte ich mir, ja, okay, nee, habe ich glaube ich nicht, dann ad acta gelegt und dann habe ich mich irgendwann nochmal näher damit beschäftigt und ein bisschen detaillierter und bin dann irgendwie auf so einer Homepage, auf so eine 24 oder 11 Symptome oder so, also es war eine ganze Symptomreihe gestoßen, bin so durchgegangen und dachte mir so, ja, okay, das trifft sehr auf mich zu, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mich so erstmal auch damit identifizieren können und dann war es auch nicht so leicht, eine Diagnostikstelle zu bekommen. Bei mir ging es noch relativ schnell, also ich habe auch durch deine Hilfe, Amira, habe ich nur ein halbes Jahr oder so gewartet auf einen Diagnostikplatz und habe es relativ schnell bekommen. Mir war aber dann in der Zwischenzeit, weil ich mich damit beschäftigt habe, auch schon bewusst, dass ich ADHS habe und habe auch schon so geschaut, was ich tun kann und wie ich mir selbst helfen kann. Habe angefangen zu meditieren zum Beispiel und ja, einfach Wert auf Achtsamkeit gelegt zum Beispiel. Genau, und habe so erstmal das schon ein bisschen im Griff bekommen können, auch vor meiner Diagnose. Und vor allem hat es mir geholfen, also was für mich krass war, als mir klar war, okay, ich habe ADHS, ist, dass so mein ganzes Leben nochmal Revue passiert ist im Kopf und irgendwelche Situationen, die ich vorher nicht verstanden habe, so, warum ist mir das passiert, warum wurde ich so behandelt oder warum konnte ich das nicht, hat sich dadurch geklärt und dadurch konnte ich auch so eine gewisse Selbstablehnung, die sich aufgebaut hat, dadurch, dass ich mal gehört habe, ja, du musst dich mehr konzentrieren, schneller sein und so, hatte ich so einen starken inneren Antreiber, der gesagt hat, nee, du musst jetzt aber, konzentrier dich, los. Habe ich immer selbst angetrieben und so konnte ich so diesen Widerstand erstmal fallen lassen, was mir sehr gut getan hat, konnte mich selbst besser akzeptieren. Habe dann schlussendlich die Diagnose bekommen, habe einige Monate lang Medikinet genommen, auch pausenlos eigentlich, weil ich auch nicht so richtig wusste, also ich brauchte es schon auch, um den Alltag zu bewältigen, um mit dieser Überforderung mit den Kindern auch klarzukommen und ich brauchte es auch, um selbst Kapazitäten zu bekommen, um überhaupt therapeutisch und auf anderen Wege meine Probleme anzuarbeiten, weil so diese Stress, der sich aufgebaut hat, diese Überforderung auch durch das ADHS, hat dann dazu geführt, dass ich gar nicht die Kapazitäten hatte, überhaupt dran zu arbeiten an gewissen Sachen. Und genau, die Medikation hat mir erstmal ermöglicht, so ein paar Symptome abzuschwächen, dass ich halt an einigen Stellen arbeiten kann. Und jetzt habe ich seit einigen Wochen auch abgesetzt, die Medikamente. Einige Symptome sind dann wiedergekommen, wie zum Beispiel Ungeduld ist sehr stark wiedergekommen, aber dann hatte ich die Kapazitäten, mich mit der Ungeduld auseinanderzusetzen und das so zu verbessern. Genau, und jetzt habe ich auf jeden Fall auch deutlich weniger Symptome. Ich habe bei dir, Amira, ja auch Ergotherapie gemacht, was mir auch sehr geholfen hat. Und alles in allem ist meine Symptomatik jetzt auch deutlich besser geworden, auch obwohl ich keine Medikamente nehme. Ja, das ist so quasi mein ADHS-Weg bis hierhin gerade.
Ja, danke erstmal fürs Teilen. Ich finde es schön, wie du den Verlauf auch direkt von vorne bis hinten aufgeschlüsselt hast, auch mit der Medikation und dem Absetzen. Wir gehen da auf jeden Fall später auch nochmal rein, auch gerade in Bezug auf Medikation, da gab es auch viele Fragen zu. Genau, bei mir war es eigentlich ähnlich, also ich habe meine Diagnose fast zur gleichen Zeit wie du bekommen, letztes Jahr Sommer war das auf jeden Fall.
So 5 Tage vor mir oder so, ne?
Genau, bei mir war es eigentlich so, dass ich eine längere Vorgeschichte hatte mit anderen psychischen Erkrankungen, unter anderem mittelschwere rezidivierende Depression, also quasi eine Depression, die immer wieder auftritt, in Kombination mit einer Angststörung. Und ich habe jahrelang Therapie gemacht, ich habe jahrelang Antidepressiva genommen, und das hat mir alles schon ein bisschen was gebracht auf jeden Fall. Es hat mich weitergebracht und es hat dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall in der Lage war, halbwegs stabil meinen Alltag zu handeln, sage ich mal so. Aber ich war irgendwann an einem Punkt, es muss so der Winter 2022 gewesen sein, wo ich mir dachte, irgendwas ist da immer noch und ich wüsste gerne, was es ist. Und es war immer diese Frage, was funktioniert in meinem Gehirn eigentlich anders als bei anderen Leuten, dass es im Alltag einfach nicht klappt, an verschiedensten Stellen. Und diese Frage tatsächlich rückblickend hat mich fast mein ganzes Leben lang begleitet. Also ich habe mich immer irgendwie anders gefühlt. Das ist so ein Gefühl von ein Alien sein. Ich glaube, viele ADHSlerInnen, die das jetzt hören können, auf jeden Fall relaten zu diesem Gefühl. Genau, und daraufhin habe ich dann nochmal angefangen zu recherchieren und bin irgendwann über eine Website gestoßen, auf der man einen Selbsttest machen konnte mit um die 170, 180 Fragen.
Das habe ich dir geschickt.
Genau, ja, ja, stimmt, ich erinnere mich.
Hat jemand unter ein Video von mir gepostet und gemeint, ich soll mal den Test machen. Der glaubt, dass ich ADHS habe.
Ja, ich fand es richtig krass. Also ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ich bin jetzt tendenziell nicht die Person, die sagt, Selbsttests sind der Schlüssel zu allem, aber es kann dich auf jeden Fall auf den Weg bringen zu etwas. Und ich habe diesen Test gemacht. Und ich hatte, ich glaube, 80% oder 90% aller Fragen ADHS-Symptom positiv beantwortet. Und in dem Moment ist es mir, es war so ein richtig so ein Schuppen von den Augen Fall-Moment. Ich lag neben meinem damaligen Partner, habe ihn angeguckt, der ist gerade erst aufgewacht. Ich war schon 2 Stunden im Hyperfokus morgens im Bett auf diesen Test und habe ihn angeguckt und ich meinte, ich glaube, ich habe ADHS. Mein damaliger Partner hat selber ADHS, so wie übrigens alle meine Ex-Partner, und meinte so, jetzt wo du es sagst. Und man hat nie so richtig darüber nachgedacht, es stand nie so im Raum, aber ab dann gab es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, wie man die Diagnose bekommen kann. Es war ein harter Weg. Martin und Marlies wissen, wovon ich rede, und ich denke auch viele der ZuhörerInnen. Ich habe letztlich, oder wir waren bei der gleichen Stelle in Dresden, wo eine Arzthelferin uns dann diagnostiziert hat, beziehungsweise sie durfte die Diagnostik mit uns machen, aber offiziell war es noch keine Diagnose, denn es muss eben eine Fachperson wie zum Beispiel ein Psychiater, eine Psychiaterin darüber schauen. Daraufhin ging die nächste Tirade los, das heißt, ich musste dann in Leipzig jemanden finden, der sich diese Diagnostik anschaut und sagt, ja, stimmt. Ja. Der ganze Prozess all in all waren 13 Monate. Also das war schon eine sehr harte Zeit, weil ich eigentlich nach relativ kurzer Zeit für mich beschlossen hatte, oder was heißt beschlossen? Ich glaube, für mich war einfach klar, ich habe das. Und gleichzeitig habe ich mich aber selber geleugnet, also gegaslightet. Es gab auch viele schwierige Gespräche im Bekanntenkreis. So für manche Menschen war das total selbstverständlich, dass ich das habe. Und andere wiederum waren sehr, sehr skeptisch. Irgendwo auch zu Recht, weil man muss dazu sagen, die Symptome überschneiden sich auch mit anderen Krankheitsbildern, vor allem im psychischen Bereich. Deswegen war ich, glaube ich, auch, also eine Grundskepsis ist die ganze Zeit geblieben. Und selbst in dem Moment, wo der Psychiater mich angeschaut hat und meinte, ja, erkenne ich an, war noch so ein Rest von, aber was, wenn es doch was anderes ist? Mhm. Genau, letztlich habe ich mich jetzt, also ich habe mich damit abgefunden, habe parallel zu diesem Prozess schon angefangen, nach meinem Abschluss als Ergotherapeutin die Weiterbildung zur ADHS-Trainerin zu machen, beim Professor Dr. Laut. Liebe Grüße an der Stelle, falls er das hört. Und die Weiterbildung war richtig toll und hat mir nochmal viel mehr die Augen geöffnet als eh schon. Und ab dem Moment war für mich klar, sobald ich anfange, berufstätig zu sein, was dann 2 Monate später war, möchte ich sofort mit den Coachings beginnen. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, denen es genauso geht, und ich möchte ihnen dabei helfen, diesen Weg zu gehen, den ich auch gegangen bin. Und vielleicht können wir ihn auch gemeinsam gehen. Denn ich muss dazu sagen, an der Stelle, ich bin natürlich jetzt in der Position, Trainerin zu sein und ich bin Therapeutin, aber ich habe trotzdem erst 6 Monate Berufserfahrung. Meine eigene Diagnose ist noch nicht mal ein Jahr her. Das ist alles ganz, ganz frisch, aber trotzdem auch sehr intensiv und ich bin schon viel zu tief in dem Thema drin, auf jeden Fall. Genau.
Also so als Person, die dich kennt und die das auch alles mitgemacht hat, kann ich sagen, dass man, also auch wenn du nur diese 6 Monate Berufserfahrung hast, deine Expertise sehr deutlich spürt, auch diesen Verlauf. Also man merkt einfach, dass du mittlerweile sehr tief in dem Thema drin bist und wirklich weißt, was du da tust. Also das ist sehr beeindruckend.
Ich war ja auch Amiras Patient Zero, weil ich war ihre Feldstudie für die Abschlussarbeit der Weiterbildung und das war sehr, einfach sehr gut, sehr hilfreich. So, ich kann das bestätigen. Ja. Ich würde dir auch eine gewisse Expertise zurechnen.
Ja, danke schön. Danke auch nochmal an der Stelle an dich, dass du dich bereit erklärt hast. Ich glaube, es war damals für uns beide Win-Win auf jeden Fall.
Total.
Dadurch, dass du kostenlos von der Therapie schnell profitieren konntest und ich jemanden hatte, über den ich meine Fallarbeit schreiben konnte, für die ich auch großes Lob bekommen habe, muss ich mal an der Stelle sagen. das war schon sehr hilfreich auf jeden Fall.
Bei mir war es ein bisschen anders, in Anführungszeichen. Ich habe irgendwie nie so richtig daran geglaubt, dass ich ADHS habe. Bei mir war es immer die Autismus-Sache, die mich krass beschäftigt hat, wo ich irgendwie immer dachte, also immer ist jetzt auch übertrieben. Also ich hatte auch was du sagst, so dieses Gefühl von, ich bin falsch und sowas, aber gar nicht so sehr, weil ich das irgendwie immer nicht gemerkt habe. Also ich habe halt so mega die sozialen Schwierigkeiten immer schon gehabt und war dann irgendwie häufig einfach irritiert davon, wenn soziales Feedback kam, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich halt einfach gar nicht so in solchen Dimensionen irgendwie gedacht habe. Ich weiß gar nicht, ob man das so greifbar erklären kann. Und auf jeden Fall fing das damals, also ich glaube, Martin ist eigentlich auf die ADHS-Sache nur gekommen, weil ich mich angefangen habe, so intensiv mit Autismus auseinanderzusetzen. Das kam, weil ich ein Buch gelesen hatte, was eigentlich über Kinder ging, über gefühlsstarke Kinder und mich in dieser Beschreibung komplett wiedergefunden habe, als ich selbst ein Kind war, dass ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde lang auf dem Bett lag und einfach nur geheult habe. Und das irgendwie so befreiend war. Und dann hat eine Freundin von mir geschrieben, dass dieses gefühlsstarke Kinderding bei ihr dazu geführt hat, dass sie jetzt eine Autismusdiagnostik oder eine Diagnose bekommen hat. Und sie meinte so, sie will jetzt nicht auf die Füße treten, aber es könnte sein, dass es in die Richtung schon auch was sein kann, weil sie es eben auch bei mir so ein bisschen bemerkt hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen darauf gekommen und habe dann auch immer noch keine richtige Diagnose, nur eine Verdachtsdiagnose. Das ist bei Autismus nochmal schlimmer als bei ADHS.
Ja.
Hab dann aber eben, also es ist halt so, ADHS und Autismus sind ja so Störungsbilder, die halt noch so gut wie gar nicht in Deutschland zumindest erforscht sind. In den USA sind die da schon ein bisschen weiter und die gehen zum Beispiel auch davon aus, dass Autismus und ADHS eigentlich auf demselben Spektrum mehr oder weniger liegen oder halt zumindest überschneidend sind. Und ich glaube, dass 80% der Frauen, die Autismus haben, auch eine ADHS-Diagnose haben oder Verdachtsdiagnose. Also es gibt halt eine sehr hohe Überschneidung und deshalb dachte ich, komm ganz ehrlich, ich merke, also Martin hatte dann seine ADHS-Diagnose und ich war so, naja, ein paar Sachen merke ich schon an mir. Und Martin war auch immer so ein bisschen so, es könnte auch ADHS sein. Du bist sehr impulsiv, ein bisschen komisch.
Ja, das war bei mir auch so. Ich habe mit dem ADHS-Wissen, was ich dann erworben habe, erst habe ich es bei Marlies auch gar nicht gesehen. Und je länger ich Marlies da beobachtet habe, dachte ich mir so, ey, komm, also mal kurz so, hey, es könnte auch ADHS sein. Und je länger ich es beobachtet habe, desto sicherer wurde ich mir auch, dass es halt ADHS ist.
Und ich habe diese Diagnostik dann machen lassen. Ich habe super schnell einen Termin bekommen, weil ich Selbstzahler war. Also ich glaube, ich habe 4 Wochen oder so drauf gewartet. Und die Diagnostik war bei mir irgendwie erstmal so Vorarbeit, das war alles online, Vorarbeit erstmal ein paar Fragebögen ausfüllen, auch von meiner Kindheit, dann die ganzen, also auch so Fremdbeurteilungsbögen und dann die ganzen Zeugnisse und sowas einschicken, das hat sie dann alles schon vorbereitet. Und dann hat sie nochmal so Fragen gestellt und nochmal so Aufmerksamkeitstests gemacht und dann meinte sie am Ende so, sie sieht halt ADHS bei mir, sie ist sich aber auch sehr sicher, dass ich auch Autismus habe, aber sie darf die Diagnose halt nicht stellen, weil das halt nochmal ein zusätzlicher Prozess ist. Und ich habe das nicht geglaubt. Also ich war dann so, ja, ich habe ADHS und es war dann auch so, ich habe das dann auch öffentlich gesagt, so ja, ich habe die ADHS-Diagnose bekommen, aber ich dachte halt so, naja, komm, keine Ahnung. Ja. Ich komme ja klar und dann war das irgendwie so ein Prozess dann nochmal von mehreren Wochen, um irgendwie so zu realisieren, warte mal, das und das und das, das ist alles vom ADHS und das sind Probleme, die ich habe, so ich komme nicht klar, es ist irgendwie, also, oder ich, natürlich komme ich klar, weil ich sitze hier, ich habe einen Podcast und kann, also halt so, wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, dann passt es ja schon auch irgendwie, aber wenn ich den ganzen Tag auf der Couch sitze und es nicht schaffe, zur Dusche zu laufen und mich zu duschen, dann ist es schon irgendwie auch ein bisschen komisch, so, also, ja,
genau. Das hat auch auf jeden Fall deine Schwierigkeiten, deine Problemstellen.
Ja.
Aber das beschreibt ja auch nochmal richtig gut, was für ein krasser Selbstfindungsprozess da eigentlich nochmal losgetreten wird, sobald man diese Diagnose bekommt. Und das ist auch das Feedback, was ich in den Therapien von den meisten bekomme. Sobald die Diagnose da war, ging es eigentlich los, dass man sich selber komplett neu kennenlernen musste. Ja. Weil du fängst auch an zu demaskieren, du fängst an, irgendwie bestimmte Symptome viel stärker wahrzunehmen, auch im Alltag bei dir selber. Es ist ein richtiger Aufwachprozess. Ja. Und gleichzeitig aber auch was Wunderschönes, finde ich persönlich, sofern du ja genug Stützen an die Hand bekommst und auch irgendwie ja das Support-Netzwerk hast, sage ich mal, weil du dann plötzlich auch viel mehr du selber sein kannst. Also ich finde das auf jeden Fall, ja, es ist ein, kann ein Weg sein zu mehr Authentizität.
Ja, das denke ich halt auch und das ist halt total wichtig, dass man sich selbst besser kennenlernt, um eben auch sagen zu können, ja, ich habe das jetzt vergessen oder ich habe das liegen lassen und ich habe jetzt hier diesen Termin verballert. Ja, okay. Ich habe halt ADHS, so ein bisschen über sich selbst lachen können und nicht so das so verbissen zu sehen.
Wow, es ist so laut.
Den Prozess würde ich bei mir selbst auch so beschreiben und ich glaube, bei andere können sich damit vielleicht auch identifizieren, dass es erstmal so mit diesem Kennenlernen, mit dieser Diagnostik geht so wie so ein Prozess der Identifizierung los, dass man sich dann damit identifiziert, dass man das ist halt der Prozess, wo man halt anfängt, das zu begreifen, diese Tragweite und okay, das so, wo man das halt checkt, was das alles für Auswirkungen auf einen hat. Danach ist dann so ein Prozess, wo man das halt gemacht hat und dran arbeitet. Und ich glaube, also bei mir ist auf jeden Fall so, dass ich dann an einem Punkt gekommen bin, an dem ich diese Identifikation auch wieder ein Stück weit loslassen kann und sagen kann, ja, ADHS oder nicht so, ich bin jetzt ich und nicht, also ich glaube halt, diese krasse Identifizierung führt auch dann, kann auch dazu führen, dass man vielleicht da so ein bisschen drin stagniert und sagt, ja, ich habe halt ADHS, ist so und fertig und dann vielleicht auch nicht mehr sich so die Mühe macht, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich dann ganz nützlich, das dann loszulassen. Was ich jetzt halt ein Stück weit getan habe, mir ist jetzt, ich lege jetzt gar nicht mehr so viel Wert darauf, dass ich ADHS habe, sondern ja, habe ich halt, aber wenn mir jemand sagt, ja, du hast halt kein ADHS, wäre es mir auch egal, würde ich sagen, ja, mir doch Wurst. Und am Anfang ist es gerade total verletzend, wenn man hört, ja, du hast kein ADHS oder so.
Ja, ich glaube auch dieses, also kurz dazu, das rührt halt auch daher, dass ganz viele Leute eigentlich gar nicht wissen, was ist ADHS. Und es ist auch gut, dass wir da jetzt gleich nochmal drauf eingehen. So,
das würde ich jetzt auch als erste Frage, so, was ist eigentlich ADHS?
Ja, also ADHS ist erstmal per Definition fällt unter die psychischen Störungen. Ich persönlich bin kein Fan von dieser Klassifizierung, auch wenn es irgendwo in dem System, in dem wir leben, notwendig ist, das irgendwo hin zu klassifizieren, ist es für mich eine Art des Denkens, Handelns und Fühlens. Also es ist einfach eine Neurodiversität. Man unterscheidet zwischen neurodivergentem und linearem Denken. Ja.
Kannst du den Begriff Neurodivergenz nochmal näher definieren? Ja.
Also Neurodivergenz kommt aus der Neurodiversitätstheorie beziehungsweise Bewegung, die besagt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Neurotypen gibt. Und hier wird auch nochmal, das ist jetzt ein bisschen zu umfangreich, aber ADHS und Autismus zählen auf jeden Fall dazu und bilden quasi ein großes Spektrum an Neurotypen.
Also Neurotyp bedeutet einfach, wie das Gehirn funktioniert und das funktioniert dann eben nicht typisch, sondern
ja, genau. Das, also ich finde das ein bisschen schwierig, weil wir sind ja jetzt an so einem Punkt bei uns so, also so populärwissenschaftlich spricht man ja von Neurodiversität und neurotypischen und neurodivergenten Menschen. Ich persönlich will mich davon eigentlich schon wieder distanzieren, obwohl ich damit weiter bin als die meisten, die jetzt gerade erst da ankommen, weil eigentlich alles Neurotypen sind. So. Und da sprechen wir dann auch von Menschen ohne ADHS und oder Autismus, genau. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen zu umfangreich. Ich würde mich da auch nochmal reinarbeiten, um da genauere Aussagen tätigen zu können. Genau, und ADHS an sich ist auf jeden Fall ein Aufmerksamkeits- und oder Hyperaktivitätssyndrom, beziehungsweise Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, was bedeutet, dass quasi bestimmte Bereiche, neurologische Bereiche beeinträchtigt sind. Man unterscheidet da zwischen den Kernsymptomen, das sind drei Stück, also die Hyperaktivität, die Impulsivität und die Aufmerksamkeit, beziehungsweise das Aufmerksamkeitsdefizit. Und dann gibt es noch mal so Unterkategorien von Symptomen. Das unterscheidet sich dann auch vom Alter her, vom Geschlecht her, Persönlichkeitsmerkmalen und so weiter, genau. Aber das sind so die drei Kernsymptome. Und die müssen quasi, also in diesen Bereichen musst du Defizite aufweisen in Beruf, Alltag und Familie, Privatleben. Genau, wenn das in diesen Bereichen überall irgendwo vertreten ist, dass du dort Defizite hast, kann man quasi näher reingehen und wahrscheinlich ziemlich sicher feststellen, okay, es könnte eine ADHS vorliegen.
Ich finde es ja auch so spannend, das sind ja auch so, wenn man ADHS, TikTok oder so durchguckt, sind ja immer so 5 Merkmale, dass du ADHS hast. Und dann kommt so sowas wie Dino-Hände oder du findest deinen Schlüssel nicht mehr oder so. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, ja, wenn man ADHS hat, hat man das. Mhm. Aber nur weil du irgendwie Dino-Hände, also so, das ist, wenn man so die
Hände
vor der Brust hast. Ja, genau, aber halt solche Sachen, das ist dann so, wenn er immer so die total spezifischen Sachen irgendwie genannt, was halt ein bisschen was ich halt auch ein bisschen problematisch finde, weil es Leute auch ein bisschen auf eine falsche Fährte führen kann, meiner Meinung nach.
Es ist tatsächlich so, dass die Ersteinschätzung schon 5 Symptome sein müssen. Also wenn du 5 oder ich glaube mindestens 3 von 5 Symptomen im Erwachsenenalter müssen erfüllt sein. Aber das ist nicht das, was in diesem Content aufgegriffen wird. Natürlich.
Ja, genau.
Also es wäre schön, wenn sie das machen würden. Im Kinderbereich übrigens sind es 7 Symptome. Da müssen dann, glaube ich, mindestens 4 von 7 Symptomen erfüllt sein, bei Erwachsenen 5. Aber ja, es ist schwierig. Also ich glaube, dieser Content ist halt, das ist eine ganz andere Debatte eigentlich. Ja. Ne? Es ist schon wichtig, irgendwo Awareness zu schaffen auf jeden Fall und auch das Wissen zugänglich zu machen für die breite Masse. Aber nur weil du jetzt Dino-Hände hast, bist du nicht gleich autistisch unbedingt. Und nur weil du, keine Ahnung, eine sehr, sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne hast, bist du nicht gleich ADHSler. Also es kann auch einfach andere Ursachen haben. Deswegen ist da eine Differentialdiagnostik sehr wichtig und deswegen sind die Diagnostiken auch sehr umfangreich. Also die gehen mindestens 2 bis 3 Stunden. Ich habe auch schon von vielen Diagnostiken gehört, die in mehrere Tage gesplittet sind, wo unter anderem auch neurologische Tests gemacht werden, so Screenings und so weiter. Also je umfangreicher, desto cooler eigentlich, finde ich persönlich. Also meine war jetzt nicht ganz so umfangreich, die ging halt nur 3 Stunden und das waren 3 sehr, sehr intensive Stunden mit Gespräch, wo du dein ganzes Leben nochmal aufrollst und plötzlich auch ganz, ganz viele Wake-up-Momente hast, so was auch echt anstrengend sein kann. Aber also es ist eine sehr umfangreiche Diagnostik. Und deshalb kommt man nämlich auch nicht so leicht ran. Da würde ich gleich mal vorwegnehmen, weil ja ganz oft die Frage gestellt wurde auch, wie komme ich an den Diagnosetermin, was muss ich machen und so weiter. Ich würde es gleich mal beantworten, wenn es okay ist, weil ich gerade so im Flow bin.
Ja.
Genau, also erstmal die Personen, die das offiziell diagnostizieren dürfen, also aussprechen dürfen, sind PsychiaterInnen, approbierte PsychotherapeutInnen, NeurologInnen, genau, das soweit, genau. Und auch MedizinerInnen, die auf Psychosomatik spezialisiert sind, habe ich jetzt auch gelesen. Genau, die dürfen das offiziell, die Diagnostiken selber durchführen, dürfen auch Personen, die dafür zertifiziert sind. Das heißt, du musst die Weiterbildung gemacht haben. Deswegen haben wir beide zum Beispiel die Diagnostik bei der netten Arzthelferin gemacht damals, die aber wiederum eben die Diagnose nicht selber aussprechen darf. Und dadurch, dass das so umfangreich ist und diese Personen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, ja auch beruflich eh schon stark genug eingespannt sind, ist es sehr schwer, an Termine zu kommen. Deswegen kann ich allen, die das vorhaben oder sich gerade in diesem Findungsprozess befinden, nur empfehlen, versucht euren Radius so weit wie es geht zu erweitern. Schaut, ob ihr vielleicht auch irgendwelche Online-Optionen findet. Wer das Privileg hat, selbst zahlen zu können, darf das gerne nutzen. Ich weiß, das ist leider nicht wir beide hatten da auch unsere Schwierigkeiten. Wir mussten uns leider darauf verlassen, dass wir irgendwas finden, was quasi die Kasse übernimmt. Und dann einfach den Radius, soweit es geht, erweitern, in anderen Städten schauen und sich durchtelefonieren ohne Ende. Es ist anstrengend.
Rappelvoll.
Ja, es ist rappelvoll. Ich kann nur, also die für alle LeipzigerInnen, die ADHS-Ambulanz an der Uniklinik, die hat eine Warteliste von 3 Jahren. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Deswegen versucht euch nicht darauf zwingend zu fokussieren, sondern schaut vielleicht auch an anderen Anlaufstellen.
Mhm. Und falls ihr irgendwie eben in diesem Findungsprozess seid und noch keine Diagnostik habt, beschäftigt euch einfach damit und schaut, was hilft jetzt Leuten mit ADHS so. Ihr könnt nur davon profitieren.
Ja. Ich glaube, man kann tatsächlich auch Ergotherapie bekommen, auch wenn man die Diagnose noch nicht hat.
Ja.
Also ich glaube, man kann dann auch zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe die und die Probleme, ich hätte gerne Ergotherapie. Das ist halt...
Ja.
Die Awareness ist manchmal schwierig, aber wenn ihr da an einen guten Arzt, an eine gute Ärztin gelangt, dann könnt ihr da zumindest schon so therapiespezifische Dinge einfach anfangen.
Und nicht nur Ergotherapie, ne? Das betrifft auch Psychotherapie und so weiter. Also
ja.
Genau, das, natürlich ist es da auch noch schwerer, an Platz zu kommen teilweise, aber letztlich geht es ja nicht um das Störbild, sondern es geht ja um die Symptomatik. Also was belastet dich eigentlich? Ist das Unkonzentriertsein im Alltag? Fehlt dir die Struktur? Bist du dysreguliert emotional? So, ne? Sobald man mit Symptomen nämlich arbeitet, ist es viel leichter, irgendwie Zugang zu Hilfe zu bekommen, weil du dann auch zu den TherapeutInnen gehen kannst und sagen kannst, hey, das und das sind die Symptome. Ich vermute, es könnte das und das dahinter stecken. Vielleicht kann die Person sogar schon darauf eingehen, muss aber gar nicht zwingend sein. Also wir sollten uns da auch nicht zu sehr drauf verbeißen. Aber da gehen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf ein, weil ich würde auch noch ein bisschen später erzählen, wie das Coaching zum Beispiel aufgebaut ist bei mir und wie man Menschen mit ADHS helfen kann und wie man sich auch selber helfen kann.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ADS und ADHS?
Genau, also das sind mittlerweile veraltete Begriffe, also beziehungsweise ADS ist veraltet. Früher hat man das differenziert, so dass man quasi gesagt hatte, ADHS ist die hyperaktive Form und ADS eher die ja unaufmerksame, verträumte Form dieses Störbildes. Heute ist das nicht mehr so. Der DSM-5, das ist die Klassifikation von psychischen Erkrankungen, auf US-amerikanischer Seite, die unterscheidet in 3 Subtypen bzw. Präsentationsformen. Das heißt, wir haben einmal ADHS-HI, wir haben ADHS-I und wir haben ADHS-C. Und ADHS-HI ist quasi die hyperaktive Form, ADHS-I ist die unaufmerksame Form und ADHS-C ist der kombinierte Typus. Ein kleiner Fact am Rande, das ist auf jeden Fall der Typus, der auch am meisten vertreten ist. Also zu über 60% von allen diagnostizierten Personen, die haben den kombinierten Typ. Ja, deswegen sagt man heute auch nicht mehr ADS, sondern man spricht nur noch von ADHS und unterscheidet dann in die Subtypen.
Und man schreibt es eben AD in Klammern HS. So, also so habe ich das gelesen.
Ja, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht zustimmen.
Also okay, da steckt ja eigentlich noch die veraltete genau. Schreibweise drin, dass es ADS
also
und ADHS
ist. Die ist eigentlich passé, also zumindest. Das Ding ist aber trotzdem, wir werden da öfter drüber stolpern in der Folge, glaube ich, wir sind hier auf europäischer Seite nicht so weit wie auf der anderen Seite.
Also ich finde es zum Teil echt frustrierend irgendwie auch so, weil man halt nicht so schnell, also Bücher und sowas halt alles auf Englisch und da muss ich sagen, ist für mich die Hemmschwelle auch wieder direkt höher irgendwie, gerade wenn es um so Fachzeug einfach geht.
Absolut.
Voll. Wie äußert sich ADHS bei Erwachsenen, haben wir eigentlich schon so ein bisschen geklärt, oder?
Ja.
Vielleicht mag jeder von euch so eine kleine Geschichte erzählen, wo es immer wieder bei euch selbst bemerkt vielleicht.
Also zusätzlich zu dieser Kernsymptomatik, die sich im Erwachsenenalter ja auch nochmal verändern kann. Also wir beobachten auf jeden Fall andere Symptomatiken teilweise als bei Kindern. Man spricht häufig noch davon, dass sich Sachen verwachsen. Ich spreche lieber von einer Symptomverlagerung in einen anderen Bereich. Wir sehen das bei der emotionalen Dysregulation. Das heißt, Reize filtern, überfordert sein von Reizen und dadurch auch überreizt sein und das in diesen emotionalen Zustand übertragen. Also schlichtweg genervt oder wütend sein oder Gefühlsausbrüche haben bei für andere Menschen vielleicht erstmal banalen Situationen augenscheinlich. Genau. Und mangelnde Struktur bzw. Desorganisation, das zeigt sich dann auch in meist allen Bereichen des Lebens. Das sind so die Symptome, die sich am häufigsten zeigen. Und auf jeden Fall auch eine starke Reizsuche. Affektlabilität heißt das dann im Fachjargon. Das heißt, man sucht eigentlich immer wieder nach verschiedensten Reizen, sei es jetzt irgendwie akustisch oder taktil. Genau, und kommt auch nicht zurecht, wenn man diesen Reiz nicht hat.
Ja, das kommt von dem, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt, dass im Gehirn weniger Dopamin gebildet wird und dass der Körper quasi ständig auf der Suche nach der nächsten Dopaminquelle ist, um dieses Defizit auszugleichen.
Genau.
Das ist quasi die neurologische Erklärung von ADHS, oder? So dieser Dopaminmangel im Gehirn.
Ja, also Dopamin und teilweise auch, ich glaube, Noradrenalin.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Genau, da bin ich jetzt auch gerade nicht so gut aufgestellt mit meinem Wissen, beziehungsweise kann ich das nicht so konkret wiedergeben, dass es stimmt. Aber tatsächlich ist es halt einfach so, dass diese Hormone dafür verantwortlich sind, dass du in Gang kommst. Also, dass du Sachen machst einfach. Und das beschreibt dann auch sehr gut, wieso man mit so bestimmten Sachen wie zum Beispiel ausführenden Funktionen, exekutiven Funktionen, wie zum Beispiel Dinge anfangen, planen und so weiter, dann Schwierigkeiten hat, weil eben dann Dopamin fehlt. Hm. Und das Dopamin kann man sich durch die verschiedensten Sachen holen.
Da haben wir doch gestern Abend drüber gesprochen. Also wenn ich jetzt auf der Couch sitze und es nicht schaffe, zur Dusche zu laufen und mich zu duschen, dann liegt es daran, dass ich nicht genug Dopamin habe, um diese langweilige, triste Aufgabe quasi zu erfüllen.
Genau.
Und dann hast du ja gestern erzählt, es gibt verschiedene Arten von Motivation.
Ja, genau. Das ist dieses Nicht-Prinzip, also quasi die Abkürzung NICHT. Das N steht für Neugier beziehungsweise Neuheit. Also alles, was irgendwie neu ist und erstmal irgendwie so ein Sparkle hat, ist aufregend.
Gibt es den Kick fürs ADHS-Gehirn, treibt an.
Ja, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, wir machen es mal an der Duschsituation einfach fest, weil es so schön banal ist und alltäglich. Du hast einen neuen Duschkopf, so einen Regenwald-Duschkopf zum Beispiel, dann bist du so, wow, okay, ich will unbedingt jetzt duschen gehen, weil das muss so cool sein. Das ist zum Beispiel das. Genau, I ist das Interesse, also dass du einfach ein persönliches Interesse daran hast.
Sauber zu sein.
Sauber zu sein. Oder, keine Ahnung, das ist jetzt gerade schwierig.
Wenn ich richtig, richtig lange nicht duschen würde, also so einen Tag kann ich nicht duschen, das halte ich aus, aber am nächsten Tag nicht mehr. Habe ich schon ein starkes Interesse daran, geduscht
zu sein. Ich denke, dieses Interessending eher so in Sphären von, wenn ich jetzt in der Schule Mathe lerne, interessiert mich das jetzt total, kann ich das aufnehmen? Ja. Wenn es mich nicht interessiert, dann geht's nicht so.
Ja, anhand von Schule lässt sich das richtig gut feststellen, auf jeden Fall. Das C steht für Challenge, also Wettkampf beziehungsweise kompetitives Verhalten. Ist auch sehr ADHS-typisch.
Das motiviert mich aber immer, wenn ich denke, Martin duscht jetzt gleich vor mir, dann renne ich immer zur Dusche.
Ja, es ist ein Ding. Also was auch gut funktionieren würde, lass uns um die Wette duschen, mal sehen, wer schneller fertig ist.
Aber dann hat man unten kein Wasser, wenn Martin oben duscht.
Okay, das macht's schwierig.
Auch zum Beispiel ein Tipp, wenn ihr abwascht, also was wir auch wirklich hilft, wenn ihr zum Beispiel Abwasch erledigen müsst, dass ihr euch selbst so herausfordert, so jetzt kann ich noch schneller abwaschen, am besten stelle ich mir einen Timer oder so und sowas würde halt zum Beispiel einen dann motivieren, Abwasch zu tätigen oder so.
Ja. Wir waren bei H stehen geblieben, genau, H steht für Hingabe oder auch im ADHS-Jargon sage ich immer gerne Hyperfokus, weil ihr absolut dafür brennt, ist auch in Kombination mit Interesse meistens natürlich. Ja. Genau, und T steht für Terminierung und dazu werden wahrscheinlich die meisten relaten können, der Zeitdruck. Der Zeitdruck sorgt immer dafür, dass wir die Sache am Ende doch noch erledigen. Aber eben auf den letzten Drücker meistens.
Aber das kenne ich bei Kooperationen, wenn ich Kooperationen drehen muss, das ist das Einzige an meiner Arbeit, was mir keinen Spaß macht. Also, und das ist eigentlich auch ist übertrieben, weil eigentlich, wenn ich das dann anfange, dann macht es mir auch immer wieder Spaß, weil ich das auch schön finde, weil ich die Produkte ja auch meistens mag. Aber trotzdem ist es eine Aufgabe, die von außen kommt, also quasi extrinsisch ist. Und wenn ich weiß, ich habe Abgabe dann und dann oder ich muss dann und dann posten, voll oft schaffe ich es nicht, bis kurz vor meistens auf die Minute genauso das zu schicken, weil ich sonst irgendwie nicht hinkriege.
Ja, das ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ja. Ne? Und es ist ja trotzdem, und das ist eben auch bezeichnend, ne? Wir müssen halt auch manchmal Dinge im Leben machen, die uns nicht zu 100% catchen. Mhm. Egal, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist oder
im beruflichen
im
Kontext
privaten.
Die meisten eigentlich machen. Ne?
An der Stelle nochmal Content Note, Medikation. Die Medikation sorgt dann eben dafür, dass immer regelmäßig genau gleich viel Dopamin bzw. Noradrenalin ausgeschüttet wird, weshalb du dann eben keine Schwierigkeiten bei der Ausführung hast.
Wie ist das letzte mit dem T? Was ist das? Ach so, Terminierung.
Terminierung. Das sind quasi diese Nicht-Sachen. Das sind die einen ADHSler dann in Gang bringen, antreiben, möglich machen, dass man irgendwie doch was erledigt, was ja auch sehr hilfreich ist zu wissen. So, dann weiß man, was man tun kann, um das jetzt irgendwie in Gang zu bringen.
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
So, ich habe dann hier die Frage, inwiefern zeigt sich die Hyperaktivität bei Erwachsenen?
Also es kann sich durchaus körperlich immer noch zeigen, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist. Man sieht aber ganz oft, dass sich das so ins Innere verlagert. Also eine innere Unruhe, eine Angetriebenheit, so eine Rastlosigkeit, genau.
Ja. Exakt, das kann ich genauso bestätigen. Das war ja auch schon die Frage davor, da wollte ich das eigentlich auch schon sagen, wie sich das verlagert. Bei mir war es als Kind, war ich deutlich hyperaktiver. Und es hat sich doch sehr in eine emotionale Dysregulation und in eine innere Unruhe gewandelt. Und ich knabber auch meine Nägel und solche Knibbeleien, so innerer Stress. Genau, und diese Hyperaktivität, ich glaube auch, weil man früher mal gesagt bekommt, ja, du, das ist blöd, zappel nicht so rum und so, bekommt man oder eignet man sich halt andere Strategien, diese Unruhe auszuleben an und die sind dann eben in und wahrscheinlich.
Aber glaubt ihr, dass das so ist? Also, dass halt, dass wenn man das den Kindern quasi nicht sagt und denen nicht sagt, nee, jetzt setz dich mal hin, halt mal still und keine Ahnung was, dass man dann im Erwachsenenalter auch noch so rumhampeln würde? Oder hat das auch ein bisschen was mit der Sozialisation zu tun, mit Maskieren? Also einfach.
Ich glaube, ja beides, ne?
Ich glaube, das unter anderem, aber ich glaube, dass da viel, viel mehr Faktoren mit beitragen. Auch so biologische Geschichten, wie entwickelst du dich körperlich und so weiter. Also das würde ich jetzt so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Ja.
Was kennt man für Ursachen von ADHS?
Also es gibt eine genetische Vulnerabilität, das heißt, irgendwo in deiner DNA befindet sich eine Voraussetzung dafür, dass du ADHS bekommen könntest. Das heißt nicht, dass das passieren muss, weil sobald du quasi geboren wirst in diese Welt hinein, kommen dann diese Umweltfaktoren dazu und auch vor allem die sozialen Faktoren und die sorgen dann dafür, dass und wie auch wie stark sich die ADHS, also ob und wie stark sich die ADHS ausprägt. Man sagt also, Studien gehen davon aus, dass 80% aller Menschen mit ADHS es aber vererbt bekommen haben. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe genetische Vulnerabilität vorhanden. Genau.
Gibt es da nicht auch so eine Korrelation mit dem fetalen Alkoholsyndrom oder sowas? Weißt du das?
Oh, dazu kann ich gerade gar nichts sagen. Das weiß ich nicht. Ja.
Ich glaube, genetisch ist es am Ende auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es verschiedenste DNA-Sequenzen, die halt dazu führen, dass das Gehirn ein bisschen weniger Dopamin und oder Noradrenalin ausschüttet. Und dann, wenn da so eine Kombination eben da ist, dann hat man eine Voraussetzung dafür, dass man eben weniger Dopamin hat, was am Ende eben dieses ADHS-Gehirn ist. Und die Frage, ob man jetzt die ganzen ADHS-Symptome, weil man ADHS kann man ja im Prinzip untergliedern in dieses Gehirn, was eben weniger Dopamin ausschüttet. Und als, so wie es definiert ist, ist ja eine Sammlung an Symptomen. Und ob man jetzt alle Symptome ausprägt, ist halt auch sehr, oder ist halt auch davon abhängig, wie man erzogen wird, was für ein Umfeld man hat, was für Skills man bekommt. Und ich glaube, dahinter steckt auch dieses, das verwächst sich wieder, weil nach Definition von ADHS als Symptomsammlung ist es schon auch möglich, durch Skills, durch Therapie, Symptome auch in den Griff zu bekommen, dass sie dann nicht mehr da sind, nicht mehr alle Bereiche
störend wahrgenommen werden.
Und auch nicht mehr alle Lebensbereiche durchwachsen. Ja. Und dann hat man unter dieser Definition eben kein ADHS mehr als Symptomsammlung, aber hat halt sehr wohl noch das gleiche Gehirn. Ja. Und gleich wenig Dopamin am Ende.
Das ist ein richtig guter Punkt, auf den wollte ich auch gerade noch eingehen. Man unterteilt ja auch in verschiedene Schweregrade von ADHS. Und diese Schweregrade hängen unter anderem damit zusammen, wie du als Kind und jugendliche Person aufwächst und wie du erzogen wirst, in was für einem Umfeld du dich bewegst, wie viele negative Erfahrungen du machen musst und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz starker Zusammenhang. Also zum Beispiel mal ein Kind, was in einem durchschnittlich gut situierten Haushalt aufwächst, bis hin zu wohl privilegiert oder gut, wie sagt man das am besten?
Doch,
privilegiert, sehr privilegiertes Umfeld. Genau, und quasi eine bedürfnisorientierte Erziehung erfährt. Eltern, die sehr auf das Kind eingehen, unabhängig davon, ob das jetzt diagnostiziert ist oder nicht. Wir sprechen nur von Symptomen. Gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es diesem Kind sehr viel besser mit diesen Symptomen gehen wird und es wahrscheinlich tendenziell auch viel, viel weniger Schwierigkeiten haben wird. Wenn jetzt unabhängig davon dieses Kind keine Diagnose bekommt und dann im Erwachsenenalter vielleicht in der Situation wäre, dass es eine, oder nee, ich habe es falsch formuliert, also es kann sein, muss aber nicht, dass aufgrund dessen das Kind später im Erwachsenenalter auch ohne die ADHS-Diagnose sehr gut zurechtkommen wird und keine Diagnose brauchen wird. Einfach weil es nicht genug Problemfelder gibt, wo es jetzt irgendwie ansetzen müsste.
Und halt Skills und, vielleicht genau, vermittelt bekommen hat.
Genau, wohingegen dann in quasi einer familiären Situation oder generell in einem sozialen Gefüge das Kind quasi sehr viel negative Erfahrungen sammeln muss, irgendwie immer, ja, ich weiß nicht, Ablehnung erfährt, kann es passieren, dass sich Symptome unter anderem verstärken. Dazu kommen auch noch gewisse Traumata und so weiter. Mhm. Also je krasser die Erfahrungen im negativen Bereich, desto schwieriger könnten sich die Symptome auch, oder desto schwerwiegender könnten die Symptome auch sein.
Mhm. Also ich habe halt das Gefühl, dass es bei mir so ist, wie du beschrieben hast. Also meine Eltern, also ich würde sagen, meine Eltern haben keine Diagnose oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ich bin in einem sehr neurodivergenten Haushalt aufgewachsen. Und du lachst, also meine Mama und ich sind uns halt auch einfach sehr ähnlich. Und dadurch war das aber bei mir auch immer so, dass meine Mama, also ich hatte sehr starke Schwierigkeiten in der Schule, aber meine Mama hat mir immer gesagt, dass es nicht an mir liegt, sondern dass ich einfach anders denke als die anderen und die anderen kommen da nicht mit. Also irgendwie hat sie das einfach gewusst, aber sie hatte dafür keine Worte. Also sie war halt immer so, na, du tickst ein bisschen anders als die anderen, die verstehen das nicht so richtig, aber das heißt nicht, dass mit dir was falsch ist. Und irgendwie hat das so voll, das hat mich so durch mein ganzes Leben getragen immer. Also ich hatte dadurch halt nie wirklich das Problem, also natürlich habe ich jetzt gewisse Probleme, die aber vor allem halt mit der Mutterschaft mehr oder weniger aufgetreten sind. Aber ja, also ich würde das voll unterschreiben, was du sagst. So.
Ja. Was ja auch noch voll der wichtige Punkt ist, dass sich die Symptomatik auch sehr stark verändert, verschiebt mit dem Leben. Also meine ADHS-Symptomatik hat sich ganz anders ausgedrückt, als ich noch keine Kinder hatte. Und hat sich dann doch in gewissen Punkten, haben sich einige Symptome sehr verstärkt und einige aber auch ein bisschen abgeschwächt mit den Kindern. Das sollte man auch im Kopf behalten, dass es nicht so das ADHS-Störungsbild bei einem gibt, sondern das ist schon fluide und ändert sich, je nachdem, welche Situation man gerade hat.
Also ihr habt jetzt beide unabhängig voneinander erwähnt, dass sich eure Symptome verstärkt oder verändert haben mit Eintritt der Elternschaft oder Schwangerschaft vielleicht ja auch, Marlies, bei dir. Könnt ihr das genau an irgendwas festmachen?
Ja, also ich auf jeden Fall schon, weil die emotionale Dysregulation zugenommen hat, die innere Unruhe, dadurch, dass man dann als Elternteil nicht einfach mal spontan sich den Kick holen kann, wenn man gerade dem,
was das klingt so, als ob du Drogen nehmen würdest.
Ja, aber ich seh das ja schon so, dass du halt irgendwie gerade einen Hyperfokus hast auf irgendwas oder ein Interesse oder halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas wettkampfmäßig macht, was einen ja als ADHS-Mensch dann eben antreibt und so ein bisschen den Dopamin-Ausstoß gibt, den man braucht, um den Alltag zu bewältigen. Das ist dann eben nicht mehr so möglich. Dadurch hat sich bei mir eben die innere Unruhe, die emotionale Dysregulation deutlich verstärkt. Und zum Beispiel ein Symptom ist auch die Risikobereitschaft. So. Mhm. Die war bei mir früher sehr stark. Also zum Beispiel bin ich halt auf einer dreispurigen Straße, so mittlere Spur, also jetzt in der Stadt natürlich, nicht auf der Autobahn oder so, Longboard gefahren, so wie selbstverständlich, da einfach so am Straßenverkehr teilgenommen. Das hätte ich da auf gar keinen Fall mehr gemacht, seit ich Kinder habe. Und ja, zum Beispiel das ist deutlich geringer geworden. Und auch die eigene Organisation, da muss ich mir mehr Skills aneignen,
Ja, ich glaube, das war auch so unser Hauptpunkt, der eigentlich schwierig war am Anfang, oder? Also bei dir jetzt Organisation von Haushalt und Familie und das auch noch in Kombination Sozialisation als Mann. So,
ja.
Ja.
Ja, wo man halt auch wirklich sagen muss, und das hat mich halt auch beschäftigt, das ist halt einmal so Sozialisierung als Mann, der halt nicht seinen Teil beiträgt im Haushalt, und Mann mit ADHS, dem das zusätzlich auch noch schwerer fällt, so einen Haushalt zu organisieren, geht halt ineinander einher. Was ich nicht in Ordnung finde, ist dann zu sagen, ja, ich habe halt ADHS, ich kann das nicht so. Weil sich halt irgendwie auf sein Störungsbild, ich mache ja so Gänsefüßchen mit den Fingern, ausruhen, finde ich nicht legitim. Aber was ich dann doch auch nötig finde, ist dann eben von der anderen Seite, dann von der Partnerin oder Partner vielleicht auch, wenn es andersrum ist, aber meistens ist eben die Partnerin, dann doch ein gewisses auch diesen, das auf dem Schirm zu haben und da halt bei manchen Sachen ein bisschen wohlwollender zu sein. Das ist halt auch hilfreich gleichzeitig.
Also was mir halt sehr krass geholfen hat, war einfach, dass du die Ergotherapie angefangen hast, weil das war halt super. Ich hatte den Mental Load nicht mehr, dir irgendwie zu helfen, Strategien zu finden, sondern du hattest da professionelle Hilfe mehr oder weniger. Ja. Also ich würde schon sagen, oder?
Ist ja schön. Ja.
Und Verhaltenstherapie auch.
Ja, voll. Aber also ich muss sagen, was so unser Zusammenleben angeht, was so den Haushalt angeht und sowas, das war, glaube ich, einfach Gold wert, dass du dann eine Ergotherapie gemacht hast. Mhm. So, also voll, Und ich bin auch sehr wohlwollend, wenn du mal wieder die Wäsche in die Waschmaschine gemacht hast und aber vergesst das auf anzudrücken oder so.
Ja,
klassischer Unfinished Task auf jeden Fall.
Ja, aber ich muss dann immer schmunzeln irgendwie.
Ja. Aber das ist das Schöne, wenn man darüber lachen kann dann. Aber wie war es bei dir, Marlies? Was für Symptome hast du dann festgestellt?
Also ich denke bei mir, also ich finde es lustig, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil ich hatte immer Panikattacken während der Schulzeit. Mhm. Da muss man sich ja krass anpassen. Und wie gesagt, ich hatte meine krassesten Schwierigkeiten. Ja. In der Schulzeit zu Hause durfte ich eigentlich sein. Ich durfte meine Hausaufgaben vom Fernseher machen oder dabei Harry Potter hören oder keine Ahnung was so. Aber in der Schule ging es mir halt richtig, richtig schlecht. Ich hatte immer wieder auch Meltdowns im Unterricht und saß ständig beim Direktor und so weiter. Und da hatte ich ja auch super, also wirklich super, super viele Panikattacken. Hab dann auch irgendwie angefangen zu kompensieren, hab bis zu 4 Stunden Sport gemacht und sowas. Hab auch eine Essstörung entwickelt, was ja auch häufig heißt das Komorbidität
ist.
Genau. Und,
also Komorbidität heißt, dass gewisse Krankheitsbilder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusammen auftreten.
Ja. Genau. Meistens als Folge dessen. Ja.
Genau, und auf jeden Fall bin ich dann ausgezogen, habe dann eben mein eigenes Leben geführt, meinen eigenen Haushalt, bin halt einfach meinen Weg gegangen, dann gingen die Panikattacken weg. Ich konnte halt dann, also ich habe gemerkt, ach, Uni funktioniert für mich nicht, Zuhören funktioniert nicht, also bin ich halt in die Bib gegangen, weil ich halt einfach gemerkt habe, ach, keine Ahnung, ich kann mich halt nicht konzentrieren in die Vorlesung, aber solange ich halt die Klausuren schreiben kann und so, das war für mich irgendwie mega gut und dann gingen die Panikattacken einfach weg. Und dann kam unser erstes Kind, da war eigentlich auch noch alles super. Also super ist jetzt übertrieben, weil es war Corona und ich glaube, ich habe auch eine kleine Wochenbettdepression entwickelt und Stillprobleme und keine Ahnung was, hat schon so die Weichen gestellt für die zweite Schwangerschaft, die dann super anstrengend für meinen Körper war, weil es einfach, glaube ich, ich hatte noch nicht genug Zeit gehabt, um mich zu regenerieren. Und dann gingen die Panikattacken wieder los mit einem Knall. Also ich hatte mehrere Panikattacken täglich über mehrere Jahre hinweg. Genau, habe dann irgendwann eine Therapie angefangen, auch Antidepressiva genommen. Und dann hatte ich, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr circa so eine super schlimme Panikattacke, dass ich dachte, es ist jetzt vorbei, so ich muss jetzt sterben. Ich glaube, ich hatte doch unter der Geburt von unserem ersten Kind hatte ich auch so eine schlimme Panikattacke, aber sonst eigentlich noch nie in meinem Leben. Da fing das dann an, dass ich halt auch wirklich gesagt habe, ich bin jetzt raus, Martin, ich mache jetzt nichts mehr, gar nichts. Ich muss jetzt gesund werden, das funktioniert so nicht mehr. Dann habe ich eben auch die Antidepressiva bekommen.
Und ich habe meinen Job gekündigt.
Genau, stimmt, du hast deinen Job gekündigt. Ja, das ist halt auch das Nächste. Dadurch, dass ich auf Social Media arbeite, so arbeiten tue ich halt trotzdem die ganze Zeit. Also wenn ich sage, ich mache nichts, dann meine ich damit eher so, ich übernehme keine emotionale Verantwortung für andere. Also es sind so andere Dinge, keine Ahnung. Oder halt auch, dass wenn ich müde bin, dann gehe ich halt schlafen. Wenn ich reizüberflutet bin, dann bin ich reizüberflutet und nehme ich halt aus der Situation raus und so, was ich halt früher nicht gemacht habe. Ja. Und jetzt merke ich das halt sehr deutlich, wenn ich mich übernehme, wenn ich nicht gucke, dass meine Reiz, also ich habe halt eine Reizfilterschwäche vor allem, dass ich da halt nicht reguliert bin, dann kriege ich halt wieder diese innere Unruhe, die ich halt so als Vorstufe zur Panikattacke sehen würde. Antidepressiva habe ich übrigens mittlerweile wieder abgesetzt, das wisst ihr eigentlich auch schon. Ja, aber ansonsten, wie sich es bei mir im Alltag äußert, ist die Impulsivität vor allem.
Ja.
Aber die liebe ich halt an mir eigentlich, bis auf die emotionale Impulsivität. Aber ich finde, meine Impulsivität macht mich auch ein bisschen kreativer und schiebt unseren Alltag auch voran. Deshalb mag ich die eigentlich.
Ja.
Außerdem würde ich sonst, glaube ich, gar nichts machen. Weil ich halt dadurch, dass ich halt auch ziemlich ausgeprägte Symptome auf dem Autismus-Spektrum habe, würde ich halt sonst einfach gar nichts machen. Also so meine ADHS-Impulsivität hilft mir dann halt dabei, dass ich auf ein Event gehe oder dass ich halt spontane Freundin besuche oder so. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich das gar nicht machen.
Ja, an der Stelle ist halt einfach total wichtig, dass ich dann nochmal als Kontrollinstanz checke, so macht das jetzt Sinn, diesen Impuls nachzugehen oder verrennen wir uns hier jetzt gerade?
Oder gibt es die Möglichkeit, das ein kleines bisschen aufzuschieben, sodass es taktisch mehr Sinn macht?
Das ist
so,
dann manchmal, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
Ja. Genau, und ich möchte auch an der Stelle nochmal kurz sagen, mir fällt es nämlich gerade auf, es wird immer von Störbild, von Defizit und so weiter gesprochen. Ja, ADHS kann einen einschränken im Alltag und tut es bei den meisten auch erstmal. Mit den notwendigen Tools und dem richtigen Umgang damit bin ich der Meinung, dass es meistens auch einfach eine Stärke sein kann und es dich als Person auch einfach ausmacht.
Ja, weil man dann auch einfach ein bisschen anders denkt, also ein bisschen neuen Wind auch mit reinbringen kann.
Ja.
So. Also was ich noch sagen wollte wegen den Panikattacken, Panikattacken sind kein Symptom von ADHS und ich glaube aber, dass meine Panikattacken eigentlich keine richtigen Panikattacken sind, sondern Meltdowns. Ich hatte nämlich als Kind immer krasse Wutanfälle und habe natürlich von meinem Umfeld gespiegelt bekommen, dass das nicht okay ist. Also nicht von meinen Eltern, sondern von meinen Lehrern zum Beispiel. Oder SchulkameradInnen und habe diese Wut, glaube ich, einfach nach innen gekehrt und es wurde dann zur Panik und jetzt, wo ich fast keine Panikattacken mehr habe, hatte ich eine ganz intensive Phase, wo ich auf einmal ständig wütend war. Du erinnerst dich sicher dran. Das war richtig heftig, aber es war gut, es war voll heilsam. Ich konnte diese ganze Wut mal so richtig rauslassen und seitdem geht es mir auch viel besser.
Ich glaube auch als Person, die ja selber jahrelang unter Angststörungen gelitten hat, kann ich dazu auch ganz gut relaten. Und weil du jetzt von der Reizfilterschwäche gesprochen hast, was ja auch, also diese Reizüberflutung oder mangelnder adäquater Umgang mit Reizen, ist ja das, was viele ADHSlerInnen auch begleitet. Ich kann da auch sehr gut relaten und ich habe zum Beispiel heute endlich final verstanden, dass meine Panikattacken oder auch meine inneren Angstzustände, meine innere Unruhe meistens daher kam, dass ich in einem Umfeld war, was mir nicht gut getan hat. Also was irgendwie auf irgendeiner Ebene mich überfordert hat. Und meistens sind es die Reize. Und heute habe ich dann Awareness und check super schnell, wenn ich mich in so einer Situation befinde und kann mich entziehen oder kann mich sogar darauf vorbereiten, wenn ich weiß, es wird wahrscheinlich so eine Situation kommen. Wie gehe ich dann damit um? Und das ist eben das, was ich meine. Wenn man die richtigen Skills hat und sich sein Leben so gestaltet, wie es einem gut tut und bedürfnisorientiert auch lebt,
auch für sich selbst.
Für sich selbst vor allem, kann das richtig gut funktionieren. Aber ich habe auch, also ich habe bei mir das auch im Jugendalter angefangen und im Erwachsenenalter hat es sich zugespitzt mit den Angstzuständen und ich habe mich immer gefragt, was es ist. Also rückblickend weiß ich es jetzt auch alles.
Aber du bist auch nochmal viel mehr Sensory Seeking als ich zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb. Genau, zur Erklärung, Sensory Seeking bedeutet, dass man, was ich quasi schon eingangs erklärt hatte, dass man sich Reize sucht, um angetrieben zu werden.
Genau. Und ich bin ein kleiner Eremit.
Was ich ganz spannend finde und ich glaube, es herrscht auch viel Verwirrung darüber, was jetzt ADHS ist, weil man hört dann sowas wie, oder mir ging es am Anfang, ich war halt auch schon sehr verwirrt, weil ja im Gehirn, Dopamin und dann diese Symptome und was aber irgendwie noch dazwischen steht, wo du ja vielleicht auch nochmal was dazu sagen kannst, ist eben die Reizfilterung von dem Gehirn.
Ja.
Das ist nämlich auch einfach ein ganz zentraler Aspekt an ADHS und da fehlt mir auch so ein bisschen der Durchblick, wie jetzt diese Reizverarbeitung beeinflusst wird von ADHS.
Ja. Genau, also es ist kommt immer drauf an, wie stark das ausgeprägt ist, aber es ist auf jeden Fall so, ich kann es jetzt neurologisch nicht ganz erklären, aber auch weil das ja nun nicht mein Fachgebiet ist, dass quasi eine bestimmte Summe an Reizen oder die Stärke eines bestimmten Reizes sehr schnell einfach an die Grenzen, also das bringt dich einfach an die Grenzen. Das kann sein, dass zum Beispiel ein sehr lautes Geräusch ist oder ein sehr unangenehmes taktiles Gefühl so oder sehr viele verschiedene Reize auf einmal, zum Beispiel wenn ihr in einer lauten, vollen Umgebung seid, auf einer stark befahrenen Straße oder ja, was auch immer. Das kann überfordernd sein, es kann aber eben, und das ist das Paradoxe, finde ich manchmal, es kann auch antreibend sein. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, weil Marlies meinte, ich bin sensory seeking, ich liebe es zum Beispiel auf Events zu sein. Ich könnte da, also ich könnte jeden Tag irgendein Event in meinen Tag planen, wo sehr viele Menschen sind, sehr viele Geräusche, sehr viele visuelle Reize auch. Und meistens geht es mir gut und Gerüche, also alles, wirklich die ganze, die breite Palette an Reizen ist vertreten. Und meistens geht's mir damit gut. Also es ist jetzt, ich muss schon auch trotzdem sehr achtsam sein und in dem während des Events selber schauen, wie geht's mir gerade damit. Und ich bleibe auch in der Regel nicht immer so lange wie andere Leute. Aber es gibt mir für die bestimmte Zeit gibt es mir den richtigen Antrieb. Und für andere Menschen kann das aber viel zu viel sein. Das ist dann eben abhängig davon, auch was für ein Typ du bist und auch von Persönlichkeitsmarkern.
Und irgendwie auch, also bei mir ist es, manchmal ist es okay, manchmal nicht. Also es ist irgendwie so, was man gerade braucht, vielleicht auch so ein bisschen. Ja.
Das ist halt total komplex. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ich zum Beispiel gelesen hatte, dass halt auch diese Unaufmerksamkeit nicht daher kommt, dass das Gehirn einfach nichts wahrnimmt, sondern weil das Gehirn einfach nicht fähig ist, die Reize, die jetzt nicht wichtig sind, herauszufiltern, so dass das Gehirn einfach mit der gesamten Bandbreite dann an Reizen konfrontiert ist und alle verarbeiten muss und man deshalb so diese Unaufmerksamkeit hat und Schwierigkeiten, sich jetzt auf gewisse Sachen zu fokussieren, weil das Gehirn einfach dann was anderes wahrnimmt und dann abgelenkt wird. So.
Genau, ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach eine hohe Ablenkbarkeit. Ja. Also das, wir sprechen ja später auch noch über ADHS bei Kindern, da wird sich das auch nochmal sehr stark zeigen.
Ja. Genau.
So, ich habe hier noch eine ganze breite Frage an, wie schafft man es als erwachsene Person mit den Impulsen umzugehen, generell so im Alltag, Executive Dysfunction und sowas. Wie schätzt du das ein, umfangreich? Sollen wir das nochmal in eine neue Folge packen oder?
Es ist sehr umfangreich.
Okay, dann würde ich sagen, ihr erinnert euch noch an den Anfang, wo wir meinten, es werden zwei Folgen. Nein, es werden drei Folgen. Es wird ein Special. Nächste Woche geht es um den Umgang mit ADHS im Alltag. Ihr werdet ein paar ergotherapeutische Tipps von Amira bekommen.
Yeah. Ja.
Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.